Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Der nimmermüde Noam Chomsky hat ein neues Buch herausgebracht. Konsequenzen des Kapitalismus heißt es und versammelt Texte einer Vorlesungsreihe. Ein Linksintellektueller des vergangenen Jahrhunderts war Hermann Budziszlawski. Er hat sich allerdings auch zustimmend dem Thema Eugenik gewidmet. Der Historiker Daniel Siemens hat diese ambivalente Persönlichkeit porträtiert. Wir stellen Ihnen eine Textsammlung von Frantz Fanon vor und ebenfalls Stichwort Dekolonisierung. Danach das aktuelle Buch der Publizistin Charlotte Wiedemann, die dafür plädiert, auch in der Erinnerungskultur den eurozentrischen Blick aufzugeben. Und zum Schluss geht es um den mittelalten oder alten weißen Mann, der zwar einsieht, dass er sich weiterentwickeln muss, aber doch um Verständnis bittet. Bei manchen Autoren weiß man schon recht genau, was einen erwartet, wenn das nächste Buch erscheint. Einer, der diese Kategorie der Verlässlichkeit gewissermaßen mit anführt, ist Noam Chomsky. Linguist, linker Intellektueller, Kapitalismuskritiker. Zusammen mit einem Kollegen, dem Geografen Marv Waterstone, hat er für die University of Arizona eine Vorlesungsreihe über das Wesen der aktuellen Politik konzipiert. Aus diesem Stoff ist ein Buch geworden, das jetzt auf Deutsch erschienen ist: Konsequenzen des Kapitalismus, der lange Weg von der Unzufriedenheit zum Widerstand. Der Titel verrät es, wie immer will Chomsky Aktivismus fördern, Unmut konstruktiv mobilisieren. Worum es ihm diesmal genau geht, erläutert Tom Schimek.
What happens here has immense consequences for the entire world.
Noam Chomsky, Jahrgang 1928, ist sicher der bekannteste Kritiker des amerikanischen Kapitalismus, die Stimme der USA, die den amerikanischen Way of Life als solchen in Frage stellt. Schon in den 1960er Jahren war der Professor am Massachusetts Institute of Technology ein prominenter Gegner des Vietnamkrieges. Die Book Review der New York Times hat ihn einmal als wichtigsten Intellektuellen der Gegenwart bezeichnet. Chomsky, mit diesem Zitat konfrontiert, ergänzt mit dem ihm eigenen Humor gern den Satz, der diesem Lob folgte.
Wenn dies der Fall ist, wie kann er dann solchen Unsinn über die amerikanische Außenpolitik schreiben?
Zusammen mit seinem Freund und Kollegen Marvin Waterstone, ein Geograf und Kulturhistoriker, hält er eine Vorlesungsreihe, die das große Ganze in den Blick nimmt.
Sie sehen im Buch, wie das funktioniert. Eine Vorlesung von ihm, eine von mir. Und wir bringen Leute von außen hinein, Aktivisten, die ihre Erfahrungen beschreiben. Dann versuchen wir, die allgemeinen Nachwirkungen des Spätkapitalismus in der heutigen Welt, seine Ursprünge und Hintergründe bis ins 17. Jahrhundert zu betrachten.
Konsequenzen des Kapitalismus soll sozusagen den kapitalistischen Status quo reflektieren. Hauptziel, heißt es im Vorwort, sei
ein gründliches Nachdenken über die heute vorherrschende Art der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Organisation der Gesellschaft und die Herstellung der theoretischen, historischen und praktischen Beziehungen zwischen dieser Form der sozialen Organisation und den Folgen, die die unvermeidliche Konsequenz dieser gesellschaftlichen Praxis sind.
Es geht auf diesen 460 Seiten tatsächlich um alles. Um Militarisierung und Umweltgefahren, Neoliberalismus und die soziale Kluft, die sich, wie in den Schlusskapiteln über Kapitalismus und Covid eindrucksvoll beschrieben wird, in Zeiten der Pandemie noch einmal radikal vertieft hat. Zitiert wird etwa eine Studie, der zufolge sich das Vermögen der 10 reichsten US-Amerikaner binnen 22 Monaten mehr als verdoppelt habe.
Der Zuwachs um 731 Milliarden bedeutet, dass diese 10 Personen täglich um über 1 Milliarde Dollar reicher wurden, also jede Minute um 75.600 Dollar. Das ist nur etwas weniger als das durchschnittliche jährliche Haushaltseinkommen in den USA. Die 156 reichsten Menschen der USA besitzen jetzt laut Daten der Federal Reserve Bank mit 3,4 Billionen Dollar ebenso viel Vermögen wie die gesamte untere Hälfte aller US-Haushalte zusammengenommen.
Wir haben uns an solche Nachrichten gewöhnt, aber das macht sie kaum weniger obszön. Nicht umsonst haben Chomsky und Waterstone viel Raum der Frage gewidmet, wie wir eigentlich zu unserem Verständnis der Zusammenhänge kommen, woher wir das Wissen nehmen, das wir über die Welt zu haben glauben. Mit dem Begriff des Common Sense, des gesunden Menschenverstandes, stellen sie den durchschnittlich intelligenten Bürger und seine, Zitat, unhinterfragten, als gegeben hingenommenen Mechanismen auf den Prüfstand. Beginnend bei der vergleichsweise schlichten Frage, wo sein Nachrichtenfutter herkommt.
1983 wurden 90% dessen, was US-Bürger lasen, sahen und hörten, von 50 Konzernen kontrolliert. 2012 waren es nur noch 6. Und selbst die Zahl 6 ist etwas irreführend, weil all die Querverbindungen zwischen diesen Unternehmen die Zahl der großen Akteure letztlich auf noch weniger als 6 reduziert.
Das reicht von Antonio Gramscis Begriff des Intellektuellen bis zum liberalen Philosophen David Hume, der schon im 18. Jahrhundert darüber staunte,
mit welcher Leichtigkeit die vielen von den wenigen regiert werden und die unausgesprochene Unterwerfung zu beobachten, mit der die Menschen ihre eigenen Wünsche und Leidenschaften zugunsten der Wünsche und Leidenschaften ihrer Herrscher aufgeben.
Noam Chomsky hat sich als Linguist, Philosoph und leidenschaftlicher Anarchist viel mit dem Wesen der Propaganda beschäftigt, mit der Frage, wie eine Gesellschaft Konsens herstellt. Und er hat, früh geprägt vom Spanischen Bürgerkrieg, dem Siegeszug des Faschismus und der Bombardierung Hiroshimas, immer danach gestrebt, einen in seinen Augen falschen Konsens aufzusprengen, durch mehr Information, schärfere Analyse und Empathie mit den Opfern. Auch diese Vorlesungsreihe will die Welt nicht einfach nur zusammendenken. Die beiden Autoren wollen Handlungsoptionen für Widerstand aufzeigen.
Außerdem hoffen wir, durch die Aufdeckung der strukturellen systemischen Grundlagen Maximen für die politische Zusammenarbeit und das Bündnis von unzähligen verschiedenen Gruppen zu erarbeiten.
Wobei den bekannten sozialistischen Gegenmodellen eine sehr knappe Absage erteilt wird.
Bei den Systemen in der untergegangenen UdSSR oder im heutigen Nordkorea, China, Kuba, Vietnam und anderswo, bei so gut wie all diesen Experimenten, von denen viele vom Marxismus oder Sozialismus inspiriert waren, haben wir es in Wirklichkeit mit einem Staatskapitalismus zu tun, der lediglich etwas anders aussieht als im Rest der Welt. Das ist nicht die Alternative.
Die Welt, sagt Chomsky im Gespräch, befinde sich derzeit in einer Phase deutlicher Regression. Auf die Frage, wie es sich in einem Land lebe, als dessen härtester Kritiker er gilt, lacht er.
Ich preise es unentwegt. Auch in diesem Buch lobe ich die Menschen in diesem Land, aber nicht die Politik der Regierung. Eines der wichtigsten Ziele dieses Buches und meiner Arbeit der letzten 60 Jahre ist es, den Aktivismus großer Teile der Bevölkerung zu unterstützen. Der hat dieses Land zivilisiert. Durch ihn ist es ein viel besseres Land geworden.
Noam Chomsky. Zusammen mit Marv Waterstone verfasste er die Texte für das Buch Konsequenzen des Kapitalismus, der lange Weg von der Unzufriedenheit zum Widerstand. Übersetzt von Michael Schiffmann, im Westend Verlag erschienen, Umfang 464 Seiten, Preis 30 Euro. Rezensent war Tom Schimek. Die Weltbühne, das war zur Zeit der Weimarer Republik eine kleine, meinungsstarke linke Wochenzeitschrift. Bekannt ist sie vor allem durch zwei Autoren, die später auch Herausgeber wurden, Kurt Tucholsky und Karl von Ossietzky. Weniger bekannt dagegen ist ein anderer Name, Hermann Budziszlawski. Er hat die Zeitschrift als neue Weltbühne bis 1939 im Exil herausgegeben und war 30 Jahre später noch einmal Chefredakteur der Weltbühne in der DDR. Der Historiker Daniel Siemens hat nun ein Buch über diesen offenbar recht widersprüchlichen Mann veröffentlicht, Hinter der Weltbühne, Hermann Budziszlawski und das 20. Jahrhundert. Eine gelungene Verbindung von Lebens- und großer Geschichte, findet unser Rezensent Matthias Bertsch.
Sekten mögen Recht haben, Macht erlangen sie nicht. In diesen beiden Sätzen kommt die ganze Ambivalenz Hermann Budziszlawskis zum Ausdruck. Der heute weitgehend vergessene Journalist wollte beides, Recht und Macht haben. Aber im Zweifelsfall war ihm die Macht wichtiger als das Recht oder zumindest die moralische Integrität, wie der Historiker Daniel Siemens herausarbeitet. 1901 in Berlin geboren, wuchs Budziszlawski als dritter Sohn einer preußisch-jüdischen Familie auf. Man war Jude und Deutscher zugleich und beides nicht ohne Stolz. Dass Hermann, der Jüngste, den Ersten Weltkrieg ablehnte und sich Pazifismus wie Sozialismus zuwandte, hing auch mit dem Tod eines Bruders in Verdun zusammen. Nach dem Krieg studierte er Nationalökonomie. Seine Doktorarbeit schrieb er zum Thema Eugenik, und zwar durchaus zustimmend, wie Siemens deutlich macht.
Auch junge Sozialisten wie Budziszlawski setzen die moderne Verwertungslogik menschlicher Arbeitskraft über alles und leiteten aus diesem Umstand sehr weitreichende eugenische Forderungen ab. Die rassenhygienischen Maßnahmen des NS-Staates vor Beginn des Krieges lagen mit Ausnahme des Antisemitismus auf der Linie dessen, was der 22-jährige Budziszlawski schon 1923 formuliert hatte. Eine auf die Qualität der Erbanlagenproduktion gerichtete Politik wird so lange dagegen protestieren müssen, dass schwächliche Kinder großgezogen und schwächliche Erwachsene kunstvoll am Leben erhalten werden, als keine Vorsorge gegen die weitere Vermehrung dieser Menschen getroffen worden ist.
Daniel Siemens zeichnet die journalistischen Stationen Budziszlawskis nach. Erste Versuche bei Berliner Tageszeitungen, dann Redakteur bei der Industrial and Trade Review for India, deren Fokus der antikoloniale Kampf gegen Großbritannien war. Die Zeitschrift wurde im März 1926 eingestellt. Die Zahl der Artikel, die Budziszlawski in der Weltbühne veröffentlichte, war zunächst überschaubar. Das änderte sich erst, als die Zeitschrift in Deutschland verboten wurde. Im März 1934 übernahm Budziszlawski in Prag das Nachfolgeorgan, die Neue Weltbühne. Der Feind waren die Nazis, aber wie sie zu bekämpfen waren, darüber wurde unter Sozialdemokraten, Kommunisten und linken Intellektuellen heftig gestritten. Daniel Siemens schreibt:
Er dachte und handelte machtbewusst und pragmatisch, wie auch sein erster Leitartikel nach Übernahme der Chefredaktion deutlich macht. Wir sollten uns enger zusammenschließen, nicht in Weltuntergangsstimmung, sondern im Angriff. Interne Machtkämpfe auf der Linken und die dann unvermeidliche Grüppchenbildung würden der gemeinsamen Sache nur schaden. Sekten mögen Recht haben, Macht erlangen sie nicht.
Da ist er wieder, dieser Kampf zwischen Wahrheit, Macht und Selbsterhaltung, der Budziszlawski weiter begleitete. Im Juni 1938 zog er mit der Neuen Weltbühne nach Paris. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges markierte das Aus für die Zeitschrift. Budziszlawski wurde interniert, konnte aber fliehen und sich schließlich mit Frau, Kind und Vater über Portugal in die USA retten, wie viele Juden und Sozialisten. Daniel Siemens schildert Budziszlawskis Ankommen in Amerika, wie er dort durch seine Kontakte zu Schriftstellern und Autoren rasch Arbeit fand, als Ghostwriter für die Journalistin Dorothy Parker. Wirtschaftlich ging es ihm bald gut, aber
heimisch oder angekommen war er in den USA trotz aller Erfolge nicht. Ein Gefühl, das damals viele der deutschen Emigranten teilten und mitunter in privater Korrespondenz auch direkt ansprachen. Trotz aller Vorteile, aus Deutschland herausgeworfen zu sein, sei man in den USA doch nicht zu Hause.
Es gehört zu den Stärken von Daniel Siemens, dass er die innere Zerrissenheit Budziszlawskis und anderer linker Emigranten immer wieder spürbar macht. Als nach dem Krieg in den USA die Jagd auf Kommunisten begann, beschloss Budziszlawski, wie der mit ihm befreundete Bertolt Brecht, nach Europa zurückzukehren, um dort ein besseres, ein sozialistisches Deutschland aufzubauen. Doch was in Amerika der Antikommunismus war, war in der DDR der Antikapitalismus. Um sich von diesem neuen Verdacht zu befreien, schreckte Buczyslawski auch nicht davor zurück, jüdische Organisationen als verlängerten Arm des US-Imperialismus zu bezeichnen.
In der Hoffnung, sich selbst aus der Schusslinie zu bringen, trug Buczyslawski damit seinen Teil zu den damals grassierenden antiimperialistischen und manchmal auch antisemitischen Kampagnen in der DDR bei.
Die SED dankte es ihm, indem sie ihm die Journalistenausbildung an der Universität Leipzig übertrug. Auch hier versuchte Butschi, wie er in der Uni genannt wurde, den Spagat zwischen kritischem Denken und klarer Parteinahme für das historisch Unvermeidliche. Siemens zitiert aus dem Lehrbuch Sozialistische Journalistik, das von Butschi herausgegeben wurde.
Unsere Persönlichkeit ist nicht der einsame Schwimmer gegen den Strom der Weltgeschichte, der Held des bürgerlichen Dramas, sondern gewissermaßen ein Exekutor der Geschichte und ihrer Gesetze auf den verschiedensten Gebieten. Oder anders gesagt, nicht wagemutige Idealisten und prinzipientreue Einzelkämpfer wie Tucholsky und Ossietzky waren gefragt, sondern kalkulierende Skeptiker wie Brecht und Buczyslawski.
1967 bis 1971 wurde Buczyslawski noch einmal die Leitung der Weltbühne übertragen. Großen Einfluss hatte die Zeitschrift, die 1946 in Ost-Berlin neu gegründet und 1993 endgültig eingestellt wurde, allerdings nicht mehr. Dass man über die inhaltliche Ausrichtung der Weltbühne nicht mehr erfährt, gehört zu den wenigen Schwachstellen in Daniel Siemens Darstellung. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Der Historiker hat ein fundiert recherchiertes und spannend lesbares Buch geschrieben über einen Menschen, der viel mehr verkörpert als nur seine eigene Biografie.
Meint Matthias Bertsch über das Buch von Daniel Siemens, Hinter der Weltbühne, Hermann Buczyslawski und das 20. Jahrhundert. Im Aufbau Verlag erschienen, 413 Seiten, kosten 28 Euro. Frantz Fanon, ein Name, der etwas in Vergessenheit geraten war, aber mit den Themen Rassismus und Dekolonisierung aktuell wieder oft genannt wird. Im vergangenen Jahr haben wir Ihnen eine Graphic Novel über sein Leben und Werk vorgestellt. Der Psychiater und Theoretiker war ein Vordenker der Dekolonisierung und Unabhängigkeitsbestrebungen. Selbst in einer französischen Kolonie geboren, engagierte sich Fanon in den 50er Jahren im Befreiungskrieg Algeriens gegen Frankreich. Besonders bekannt wurden seine Werke »Schwarze Haut, weiße Masken« und »Die Verdammten dieser Erde«. Nun ist eine Sammlung kürzerer Texte Fanons erschienen unter dem Titel »Für eine afrikanische Revolution«. Marc Engelhardt hat sie gelesen und ist der Frage nachgegangen, warum Fanon heute wieder Kultstatus genießt.
Was geben privilegierte weiße Twins im Urlaub am Pool in Hawaii zu lesen vor? Wenn man dem US-Serienhit White Lotus glauben darf, dann gehört Die Verdammten dieser Erde zu den wichtigsten Props auf dem Sonnendeck. Und so ist Frantz Fanons antikoloniales Manifest 70 Jahre nach Erscheinen mal wieder in der Popkultur angekommen. Kein Wunder, wie der Philosoph Kwame Anthony Appiah kürzlich in der New York Review of Books behauptete, Fanons Leser hätten darin schon immer nur das gelesen, was sie lesen wollten, und Widersprüche ignoriert. Für Appiah liegt das auch daran, dass das kurze Leben des auf den Antillen geborenen Fanon von Widersprüchen geprägt war. Wie sich diese in seinem Werk widerspiegeln, lässt sich in dem Band Für eine afrikanische Revolution verfolgen, einer Sammlung von 28 Reden, Aufsätzen und Briefen. Darin etwa Fanons Rede vor dem ersten Kongress schwarzer Schriftsteller, in der er 1956 die Mechanismen kolonialistischer Regime so beschreibt.
Diejenige Gesellschaft, die militärisch und ökonomisch unterdrückt wird, wird entmenschlicht, vermittels einer polydimensionalen Methode. Ausbeutung, Folterung, Razzien, Rassismus, kollektive Liquidierungen, rationelle Unterdrückung lösen auf verschiedenen Ebenen einander ab, um aus dem Einheimischen buchstäblich ein Objekt in den Händen der Besatzernation zu machen.
Sätze wie diese zeigen, Fanons Analyse hat nichts von ihrer Aktualität verloren, weder im neokolonialen noch im Kriegskontext. Als er diese Rede hielt, hatte er sich längst abgewandt von der Negritude-Bewegung seines früheren Lehrers Aimé Césaire. Dessen Idee der schwarzen Selbstbehauptung war dem Psychiater Fanon schnell zu unpolitisch. Wie Fanon sich stattdessen radikalisierte, lässt sich etwa dem emotionalen Brief an einen Franzosen entnehmen, in dem er eine vernichtende Bilanz der französischen Gewaltherrschaft in Algerien zieht.
Millionen von Ungebildeten, die nicht schreiben, nicht unterschreiben können. Millionen von Fingerabdrücken auf Protokollen, die ins Gefängnis führen. Auf den Akten des Herrn Kadi, auf den Einschreibungslisten der algerischen Schützenregimenter. Millionen ausgebeuteter, betrogener, bestohlener Felachen.
Als Fanon seine Stelle als Chefarzt der psychiatrischen Abteilung einer Klinik unweit von Algier kündigt, arbeitet er im Untergrund bereits für die Nationale Befreiungsfront FLN. Von Tunis aus wird er ganz offiziell einer der FLN-Diplomaten und ihr Propagandist. Die Texte aus dem FLN-Organ El Mujahid, anonym erschienen, aber Fanon zuschreibbar, lassen trotz des anprangenden Tonfalls oft tief blicken. Etwa wenn Fanon die Folterungen durch französische Soldaten als unverzichtbaren Teil des Kolonialsystems beschreibt.
Der Polizist, der in Algerien foltert, verstößt nicht gegen das Gesetz. Seine Handlungen befinden sich im Rahmen des kolonialistischen Systems. Indem er foltert, beweist er nur wahrhafte Treue zum System. Jeder Franzose muss in Algerien zum Folterknecht werden. Wenn Frankreich in Algerien bleiben will, gibt es keine andere Lösung als die Beibehaltung einer permanenten militärischen Besatzung und eines mächtigen Polizeiapparats.
Dass gegen eine solche Herrschaft Gewalt nicht nur denkbar, sondern notwendig ist, ist ein Kern seines Hauptwerks »Die Verdammten dieser Erde«. Was das für den Befreiungskämpfer Fanon bedeutete, der mehreren Anschlägen seiner Gegner nur knapp entging, zeigt das Protokoll einer Reise durch die malische Sahara, über die er die FLN mit Waffen versorgen wollte. Daraus aber wurde nichts, ebenso wenig wie aus seinem Wunsch, Afrika werde Algerien im Befreiungskampf helfen, damit Algerien danach Afrika befreie. Im letzten Text der Sammlung, geschrieben in seinem Todesjahr, scheint Fanon bereits aller Illusionen beraubt.
Es ist eine Tatsache, dass es in Afrika heute Verräter gibt. Man hätte sie denunzieren und sie bekämpfen müssen.
Zwischen den gelben Pappdeckeln von Für eine afrikanische Revolution befindet sich ein roher, brutaler Fanon. Lauter ungeschliffene Texte, an denen entlang sich der intellektuelle Weg des wohl bedeutendsten Antikolonialisten verfolgen lässt. Das ist spannend und erhellend. Was fehlt, ist indes eine ausführliche Einführung, die den biografischen und historischen Kontext erläutert. Das Vorwort aus der Erstauflage von 1964, eine Information, die dem deutschen Leser vorenthalten wird, reicht dafür nicht aus. Das Buch sollte man dennoch lesen und dazu für den Kontext den brillanten Essay von Kwame Anthony Appiah über Fanon, der in der Juni-Ausgabe des Merkur auch in deutscher Übersetzung erscheint.
Eine Zusatzempfehlung von Marc Engelhardt zur Textsammlung von Franz Fanon Für eine afrikanische Revolution, politische Schriften. Herausgegeben von Barbara Kalender, Übersetzung Einar Schlereth, im März Verlag erschienen, 259 Seiten, 22 €. Wenn im eigenen Wohnort ein schwerer Unfall passiert und Menschen sterben, geht uns das in der Regel näher, als wenn dies 2000 Kilometer entfernt passiert. Wenn Menschen vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, sind wir offenbar auch empathischer mit ihnen als mit Menschen, die aus Syrien fliehen. Dieser manchmal heikle Unterschied betrifft auch unsere Erinnerung. Die aktuelle Debatte über Kolonialverbrechen und Holocaust bzw. welche Vergleiche möglich sind, welche sich verbieten oder ob es überhaupt eine verschiedene Wertigkeit geben darf, zeigt, welche Rolle Nähe im Empfinden von Verbrechen, Gewalt und Verlust spielt. Die Publizistin Charlotte Wiedemann hat sich schon in ihrem letzten Buch »Der lange Abschied von der weißen Dominanz« dafür ausgesprochen, die europäische Erfahrung nicht als universell zu beanspruchen. Die Welt sei eben auch von Erfahrungen geprägt, mit denen im Westen nur wenige vertraut seien. Den Holocaust in der Verantwortung zu bewahren, fordert Wiedemann, ihn jedoch nicht zu instrumentalisieren. Den Schmerz der anderen begreifen, heißt ihr aktuelles Buch. Und mein Kollege Joachim Scholl hat mit der Autorin darüber gesprochen, welche Rolle der aktuelle Diskurs über Erinnerungskultur bei der Entstehung des Textes gespielt hat.
Die Motivation für das Buch ist eigentlich eine, die viel länger zurückliegt, denn ich selber beschäftige mich eigentlich mit allem, was Nationalsozialismus betrifft, schon sehr lange. Und es ist auch so, und das unterscheidet vielleicht mein Buch auch von einigen anderen, dass ich tatsächlich erstmal von der Seite des Nationalsozialismus her auch auf andere Verbrechen wie koloniale blicke. Ich nenne das im Buch, dass die NS-Verbrechen für mich und speziell die Judenvernichtung so etwas wie eine zweite Haut waren, also ein Vorzeichen, so wie Dur und Moll und Plus und Minus, etwas, was sozusagen einfach vor allen anderen politischen Prägungen da war und was auch immer mitgegangen ist und was mir bis heute sehr, sehr nah ist.
Sie erzählen auch aus der Perspektive der Auslandskorrespondentin, also von vielen Reisen in vielen Ländern, wo Sie auf dieses Thema in ganz unterschiedlichen Formen getroffen sind. Dann beginnen Sie auch Ihr Buch in Mali. Was haben Sie da erlebt?
Genau, also durch meine Reisen ist diese zweite Schicht dazugekommen, also die nicht-europäischen, außereuropäischen Erfahrungen. In Mali habe ich mich damit beschäftigt, wie eben Menschen auf das Sterben in eigenem Land blicken und was eben die Bezeichnung auch von Toten, wie jetzt Toten durch Terrorismus, durch andere Auseinandersetzungen, wie sich das unterscheidet von dem westlichen Blick, der in der Regel die Toten, die durch Dschihadismus, islamischen Terrorismus verursacht werden, als sozusagen die wichtigsten ansieht. Und dass das eine Art von Skalierung ist oder von Klassierung, auch von Schmerz, der in Mali so nicht mitvollzogen wird. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, weil wir auch durch die Konflikt- und Kriegsberichterstattung der letzten Jahrzehnte sind wir fast ein bisschen darauf konditioniert, dass es so unterschiedliche Klassen von Toten gibt, dass es so wichtige und weniger wichtige gibt, strategisch wichtige Tote und ganz unstrategische Tote. Und ich glaube, wenn wir tatsächlich sowas wollen wie eine inklusive Erinnerungskultur, und das ist mein Anliegen, dann müssen wir diese Art von Skalierungen von Toten radikal zurückweisen.
Sie schildern ja auch, dass unsere Nachrichten, unsere Medien Teil des Problems dieser ungleich verteilten Empathie sind, dass es bestimmte Weltregionen gibt, aus denen wir uns nur Bilder des Chaos und des Leids gewohnt sind, als seien die dortigen Verhältnisse Normalzustand. Und da schreiben Sie, diese anderen stehen regelmäßig vor der Ruine eines Hauses und sagen Sätze wie, ich habe meine ganze Familie verloren, Schnitt, wir eilen am Leid dieser anderen vorüber wie Voyeure, auch wenn wir so nicht sein möchten. Jetzt sehen wir aktuell Bilder aus der Ukraine, wo auch verzweifelte Menschen vor den Ruinen ihrer Existenz stehen und sagen, ich habe alles verloren. Wie schauen Sie denn auf diese aktuelle Berichterstattung momentan?
Ich glaube, wir können im Augenblick wirklich sehr genau sehen, wie das Verteilen von Empathie oder diese Ökonomie der Empathie funktioniert. Die Kriegsopfer der Ukraine und auch die Geflüchteten erfahren sehr viel Empathie. Das finde ich auch sehr schön. Ich finde auch die Willkommenskultur jetzt für die ukrainischen Geflüchteten finde ich sehr gut. Aber zugleich haben wir die Situation, dass zum Beispiel an der polnisch-belarussischen Grenze weiterhin eine unglaublich kleine Zahl von Geflüchteten brutal und hartnäckig zurückgewiesen und zurückgepusht wird. Also wir sind tatsächlich in der Lage, auch eine große Zahl von Geflüchteten aufzunehmen in dem Augenblick, wo sie politisch in einer Weise bezeichnet werden, dass sie eben die Unsrigen sind, dass sie zu uns gehören, dass sie das Recht haben, zu uns zu kommen, dass sie zugehörig sind. Und andererseits werden viel, viel kleinere Zahlen von Geflüchteten regelmäßig eben als nicht zugehörig, als fremd und ohne Zugangsrecht zu uns bezeichnet. Und ich finde, das ist natürlich auch ein Thema für Erinnerungskultur. Ich glaube, wir haben eben längst nicht mehr nur eine Erinnerungskultur, wir haben mehrere. Und für mich ist eben die Seenotrettung von Flüchtlingen, die auf dem Mittelmeer zu ertrinken drohen, diese Seenotrettung durch private Initiativen ist für mich auch eine Form von Erinnerungskultur. Denn was wäre eine bessere Konsequenz aus der Shoah, als dass wir heute versuchen, Leben, das als überflüssig erachtet wird, als nicht maßgeblich, dieses Leben zu retten?
Was Ihr Buch, Frau Hünemann, sehr deutlich und sehr eindrucksvoll macht, ist, dass praktisch diese Gedenkkultur, auch dieses Erinnern eigentlich nur dann zählt, wenn es wiederum das politische Handeln der Gegenwart prägt. Was für eine Veränderung würden Sie sich denn in dieser Hinsicht am meisten wünschen?
Ich denke, tatsächlich müsste das Recht aller Menschen auf Unversehrtheit anerkannt werden. Wir lernen ja jetzt eigentlich in der Klimakrise, dass wir tatsächlich irgendwo auch was Rechte angeht und Lebensmöglichkeiten, dass wir sozusagen planetarisch und denken müssen. Und ich denke, das gilt eigentlich auch für die Erinnerungskultur. Also wenn alle Menschen das gleiche Recht auf Unversehrtheit haben, dann haben eigentlich auch alle Erzählungen, die von den großen Versehrungen handeln, die sich Menschen zugefügt haben, haben eigentlich auch das gleiche Recht, gehört zu werden und eben, wie gesagt, auch Respekt zu erfahren. Und da denke ich, ist die deutsche Art überhaupt nicht zeitgemäß. Ich denke, wir müssen tatsächlich da eine kosmopolitische Wende schaffen, in der Weise, wie wir auch auf Holocaust und auf Nationalsozialismus blicken.
Charlotte Wiedemann im Gespräch mit Joachim Scholl über ihr Buch »Den Schmerz der anderen begreifen«, Holocaust und Weltgedächtnis. Im Propylen Verlag erschienen, es füllt 288 Seiten und ist für 22 Euro zu erstehen. In unserer diversen Gesellschaft hat einer angeblich ausgedient. Der alte oder mittelalte weiße Mann. Auch wenn dieser Typus wohl vielerorts noch die Strippen zieht, man kann sich lustig machen über ihn und er kann keine zotigen Witze mehr reißen, weibliche Angestellte zum Kaffee holen schicken oder ungefragt Vorträge halten, ohne dass dies entsprechend kommentiert wird. Jetzt bittet er in Gestalt des Autors und Journalisten Tobias Haberl um Nachsicht. In seinem Buch »Der gekränkte Mann« verteidigt Haberl zudem sich und seine Spezies. Ralf Gerstenberg hat es gelesen.
Als Auslaufmodell bezeichnet ihn Tobias Haberl. Ja, wen eigentlich? Den Mann? Das wäre dann wohl das Ende der Menschheit. Den gekränkten Mann, warum sollte der auslaufen? Wen Haberl meint, macht er in seinem Buch dann rasch klar. Sich selbst, als Vertreter einer Spezies, die nicht mehr ganz so locker Sprüche klopfen und beruflich durchstarten kann, den mittelalten bis alten und auf jeden Fall weißen Mann, der seine Sehnsucht nach einer Männlichkeit nicht verleugnet, der kein Typ von gestern, aber halt auch nicht dressiert und total angepasst sein will, wie es heißt.
Im Moment bin ich auf der Suche, weil die Idee von Männlichkeit, die mich ein Leben lang begleitet hat, nicht mehr gilt. Weil vieles, was früher okay war, problematisch und vieles, was lässig war, lächerlich geworden ist. Weil ich aufpassen muss, wie ich mich hinsetze, nicht zu breitbeinig, wie ich spreche, geschlechtergerecht, wie ich Witze mache, diskriminierungsfrei, weil ich also erkannt habe, dass ich mich mit Mitte 40 nochmal grundsätzlich hinterfragen muss.
Abgesehen davon, dass es in der Midlife-Crisis eh darum geht, sich grundsätzlich zu hinterfragen, scheint die Kränkung, von der Tobias Haber spricht, vor allem darin zu bestehen, dass der Mann an sich nicht mehr so sein kann, wie er will. Der Männlichkeit sei die Selbstverständlichkeit abhandengekommen, konstatiert er. Und das könne durchaus heikel sein.
Weil Millionen gekränkter Männer ein politisches Problem sind. Im Moment inszenieren sich die einen als Vorzeigefeministen, während sich andere resigniert durch die Kommentarspalten im Internet hassen.
Dass der alte weiße Mann als Problembär wahrgenommen wird, ist nicht neu. Dass jemand quasi als Betroffener um Verständnis für sich und seine, ja, Leidensgenossen wirbt, schon eher. Denn
im Moment sind weiße Männer die Geisterfahrer der modernen Gesellschaft, über die alles gesagt werden darf, nur nichts Gutes.
Nein, Tobias Haber will die Zeit nicht zurückdrehen. Er will keine Lanze für das Patriarchat und für toxische Männlichkeit brechen. Er will sich vielmehr auf eine tastende Suche begeben, wie er schreibt. Und er sucht zunächst bei sich selbst. Beim Vater, der als Arzt ganz in seiner Arbeit aufging und in seiner freien Zeit für die Familie da war, die von der Mutter scheinbar problemlos und vor allem klaglos gemanagt wurde. Er schaut zurück in die bundesrepublikanischen 70er und 80er Jahre, als sexistische Werbespots im Vorabendprogramm liefen, und er betrachtet die Helden seiner Jugend: Sylvester Stallone, Richard Wagner, Ernest Hemingway.
Ich mache mir keine Gedanken darüber, dass die gesamte Kulturgeschichte von Männern erdacht und an Männer weitergegeben wurde. Dass Männer so lange die Norm waren, dass es sich irgendwann nicht mehr wie eine Konvention, sondern natürlich anfühlte, als wäre es vom lieben Gott so gewollt.
Männer, die mit einer solchen Mythenmaschine groß geworden sind, müssen sich erst einmal daran gewöhnen, dass die Welt heute nicht mehr so funktioniert wie einst, bittet Tobias Haberl um Nachsicht. Durchaus selbstkritisch betrachtet er sich als Kind einer Zeit, das nun groß geworden in einer anderen Realität lebt. Einer, in der selbst die Nationalmannschaft nicht mehr aus testosterongetriebenen, schmerzfreien Typen besteht, sondern aus artigen Einzelspielern, die oft weinen, wenn sie gefoult werden. Und dann ist da natürlich noch die Sache mit der gendergerechten Sprache. Da geht es für einen mittelalten weißen Autor wie Tobias Haberl ans Eingemachte.
Sprache ist ungerecht, diskriminierend, anarchisch, zauberhaft, ein echtes Kunstwerk. Anders kann ich sie mir gar nicht vorstellen. Die Amsel, der Specht, das Tier, wer soll das verstehen? Man kann diese Tatsache hinnehmen oder den prometheischen Versuch unternehmen, sie von sämtlichen Unreinheiten zu befreien. Am Ende wäre sie korrekt, aber reizlos, makellos, aber öde, sauber, aber tot.
Nur selten ist sich Tobias Haberl in einer Sache so sicher wie in dieser. Oft schwankt er zwischen Verstehen können, Unverständnis eingestehen und um Verständnis bitten. Die Selbstironie, die seinem Buch eigentlich gut tut, verhindert sie doch das in der Luft liegende Selbstmitleid, ist da wenig hilfreich, weil sie den Eindruck vermittelt, dass er seine Verteidigung eines Auslaufmodells eigentlich selbst nicht so richtig ernst nimmt. Hinzu kommt, dass er gerne und redundant mit Klischees operiert und sein feuilletonistischer Schreibstil analytische Tiefenschärfe vermissen lässt. Auf Buchlänge ist das etwas ermüdend. Mittelalte weiße Männer, wie der Autor dieser Rezension, werden sich an der einen oder anderen Stelle jedoch wiedererkennen.
Ralf Gerstenberg besprach Tobias Haberl, der gekränkte Mann, Verteidigung eines Auslaufmodells. Im Piper Verlag erschienen, 256 Seiten, 22 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag haben wir das aktuelle Buch der türkischen Autorin Ece Temelkuran in der Sendung. Sie will Begriffe finden, mit denen wir die gegenwärtige gesellschaftliche Lähmung überwinden. Wille und Würde lauten ihre Vorschläge. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.